Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 4. April 2025. Was heute wichtig ist: Sollte Benjamin Netanyahu trotz Haftbefehl Deutschland besuchen? Für den wohl neuen Bundeskanzler gibt es darauf keine einfache Antwort. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender T-Online-Ressortleiter Politik und Wirtschaft. Und am Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Wer ein großes Fest feiern will, steht schnell vor einem Dilemma. Die engsten Freunde und die eigene Familie sind gesetzt, klar. Aber danach fängt meistens der Ärger an. Wen muss man noch einladen? Manche Gäste möchte man nicht dabei haben, aber gerade ihr Fehlen könnte noch unangenehmer werden, als sie es selbst je sein könnten. Friedrich Merz, der wahrscheinlich baldige neue Bundeskanzler, steht vor einem ähnlichen Problem. Bei Merz geht es um die Frage, ob er einen ausländischen Politiker in Deutschland empfangen sollte oder nicht. Den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Seit November liegt gegen ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor. Ihm werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Netanyahu ist angeklagt, weil er die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gezielt ausgehungert oder die Lieferung von Hilfsgütern absichtlich blockiert haben soll. Zusätzlich wird er beschuldigt, die Bevölkerung im Gazastreifen für den Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 kollektiv zu bestrafen. Deutschland erkennt den Gerichtshof in Den Haag an und müsste Netanyahu deshalb festnehmen lassen, sobald er deutschen Boden betritt. Anschließend müsste er nach Den Haag überführt werden, wo ihm der Prozess gemacht wird. Bis Sonntag verweilt Netanyahu aktuell in Ungarn. Auch dort müsste Netanyahu festgenommen werden. Die Regierung von Viktor Orban hat den Haftbefehl allerdings einfach ignoriert. Aber sollte sich Deutschland gerade an Ungarn ein Beispiel nehmen? Merz befindet sich in dieser Frage in einer Zwickmühle. Denn die Entscheidung ist schon jetzt eine Lose-Lose-Situation. Egal, ob Deutschland Netanyahu empfängt oder nicht, kann er eigentlich nur verlieren. Er halte es für eine abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident nicht nach Deutschland einreisen kann, sagte Merz nach seinem Wahlsieg. Für einen Besuch von Netanyahu werde man Mittel und Wege finden. Um dem Haftbefehl nicht zu folgen, gibt es vor allem politische Gründe. Die Signalwirkung einer Festnahme wäre verheerend. Man stelle sich die Bilder vor, wenn ein israelischer Regierungschef auf deutschem Boden abgeführt wird. Der Aufschrei wäre zu Recht riesig, das deutsch-israelische Verhältnis gleichsam zerstört. Aus einer rein juristischen Sicht stellt sich die Sache anders dar. Die Missachtung des Haftbefehls kann das Gericht in Den Haag zwar nicht ahnden, Deutschland würde sich aber damit auf eine Ebene mit Ländern wie Ungarn oder der Mongolei stellen. Im vergangenen Oktober war etwa dort der russische Präsident Wladimir Putin zu Gast, obwohl auch gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Die mongolische Regierung verzichtete jedoch auf eine Festnahme. Anders als im Falle von Netanyahu hatte die Bundesregierung den Haftbefehl gegen Putin begrüßt. Würde die Bundesregierung also eine Ausnahme für Netanyahu machen, müsste sie sich den Vorwurf gefallen lassen, mit zweierlei Maß zu messen. Aus jetziger Sicht mag es unrealistisch klingen, aber der Strafgerichtshof wird künftig wohl die einzige rechtliche Instanz sein, die jemanden wie Putin für seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine zur Rechenschaft ziehen könnte. Schon jetzt wird Den Haag häufig als zahnloser Tiger kritisiert. Würde Deutschland den Regularien nicht mehr folgen, ist nicht auszuschließen, dass der Internationale Strafgerichtshof in Zukunft von noch weniger Staaten geachtet wird. Sich jetzt gegen einen Haftbefehl von Netanyahu zu widersetzen, würde auch die Frage aufwerfen, ob Deutschland den Strafgerichtshof dann überhaupt noch anerkennen sollte. Ungarn hatte es gestern vorgemacht. Nach der Ankunft des israelischen Premiers verkündete die Orbán-Regierung, sich künftig nicht mehr an die Vorgaben zu halten und austreten zu wollen. Die Bundesregierung könnte sich das eigentlich nicht erlauben. Deutschland zählt zu den Ländern, die den Internationalen Strafgerichtshof selbst in seinem Aufbau bis heute massiv gefördert haben. Die künftige Bundesregierung darf also wählen. Setzt sie entweder das deutsch-israelische Verhältnis aufs Spiel oder schwächt sie den Internationalen Strafgerichtshof? Sie dürfen gerne selbst entscheiden, was für Sie schwerer wiegt. Zu beneiden ist Friedrich Merz an dieser Stelle jedenfalls nicht. Was heute wichtig ist: Bei der zweiten Westfälischen Friedenskonferenz in Münster wird die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mit einem Sonderpreis geehrt. Die Auszeichnung wird der 103-Jährigen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen. Wie wollen die Staaten der NATO künftig die Ukraine besser unterstützen und ihre Zielvorgaben bei den Verteidigungsausgaben erreichen? Darüber verhandeln nach gestern auch heute die Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel. Die Urabstimmung der Gewerkschaft Verdi für unbefristete Streiks bei den Berliner Verkehrsbetrieben endet heute. Das Votum könnte dazu führen, dass die U-Bahnen, Busse und Trams in der Stadt vorerst stillstehen werden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir in einer Diskussion auf ein aktuelles Thema. Die Folge gibt es ab morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.